das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das Wort Lockdown, das will keiner hören. Und doch schwirrt es heute um uns herum. Denn die Corona-Zahlen in Deutschland sind sprunghaft angestiegen auf mehr als 4000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Und täglich werden neue Regeln erlassen. Dass es im Herbst trübere Aussichten geben wird für das Leben mit der Pandemie, darauf wurden wir schon im Sommer vorbereitet. Doch sie schien für manche so weit weg, die kalte Jahreszeit. Jetzt breitet sich das Virus wieder schneller aus. Die Zahl der Städte und Gemeinden, die zu den Hotspots zählen, wird größer. Frankfurt, Wuppertal, jetzt auch im Schnitt ganz Berlin. Und die Liste geht noch weiter. Dort gelten jetzt strengere Regeln, wie etwa Kontaktbeschränkungen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, zeigte sich heute besorgt. Denn das Virus ist in der Lage, aus wenigen Tröpfchen einen reißenden Fluss zu machen. Ingrid Bertram und Christian Feld.
Der Querschnitt durch die Lunge eines Covid-Patienten. Die weißen Flecken zeigen, wie viel Lungenvolumen ihm zum Atmen fehlt.
Das ist ein Beispiel, wie eine typische Lungenentzündung bei Covid aussieht. Ob der Patient jemals wieder eine Lunge hat, wie er sie vorher hatte, das ist noch offen.
Ein typischer Fall, kein leichter, aber auch kein dramatischer. Einer von 15, die hier vor kurzem von den Ärzten auf der Intensivstation des Marienhospitals in Hamm behandelt wurden. Hamm ist Risikogebiet mit derzeit 78 Infizierten auf 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen, deutlich über der Grenze. Trotzdem stehen hier Intensivbetten bereit, wie an vielen Kliniken bundesweit. Im Schnitt sind bis zu 1/3 der Betten nicht belegt. Die steigende Zahl an Neuinfektionen beunruhigen auch den ärztlichen Direktor. Aber anders als im März sei man gut vorbereitet.
Wir kennen uns ganz gut aus in der Erkennung der Patienten. Wir haben viel mehr Testmöglichkeiten als früher und wir haben auch viel mehr Schutzmaßnahmen als vorher. Zum Beispiel gibt es keinen Engpass an Masken, was ja im März ein großes Thema war.
Dennoch besorgniserregend sei die Zahl der Neuinfektionen, sagt Gesundheitsminister Spahn. Grund, weiterhin wachsam zu bleiben. Und dann große Worte, die Pandemie ein Charaktertest für die Gesellschaft. Man habe es selbst in der Hand, das Erreichte zu bewahren.
Deutschland ist bisher gut durch diese Krise gekommen. Wenn Sie auf die europäische Karte schauen, jeden Tag, was Risikogebiete angeht, dann sehen Sie, dass Deutschland bis hierhin ein Fels auch in der Brandung ist in dieser Pandemie.
Die AHA-Formel Abstand, Hygiene, Alltagsmasken bekommt Zuwachs, L für Lüften und A wie Corona-Warn-App. Nächtliche Partys sind nur ein Grund, warum die Infektionszahlen deutlich ansteigen. Im Landkreis Vechta ist es ein Pflegeheim, im Emsland ein Schlachtbetrieb. Deshalb die eindringliche Warnung.
Es ist möglich, dass wir mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Aber meine Hoffnung ist eine andere.
Im Blick die Großstädte. Aktuelles Beispiel Berlin. Für die ganze Stadt, nicht nur in 4 Bezirken, steigt die Zahl der Neuinfektionen auf 50 pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen. Es drohen Einschränkungen.
Treffen mit Freunden werden jetzt kleiner, kürzer, weniger, halt wie am Anfang des Jahres. Aber ich denke mal, wir haben damit alle gerechnet.
Und ich kann nicht verstehen, warum die Leute so unvernünftig sind und das alles gefährden, was man in den Monaten zuvor sozusagen sich durch Disziplin erarbeitet hat.
Man kann oder will eigentlich nichts mehr planen, weil man weiß nicht genau, ob man es durchführen kann oder nicht.
Auf Rügen hatten sie die Reisenden aus Berlin fest eingeplant, jetzt nur noch möglich nach Test und Quarantäne. In Mecklenburg-Vorpommern heute prompt Krisensitzung der Landesregierung. Und so schauen alle gebannt, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, in Urlaubsorten oder in Krankenhäusern, in Hotspots wie Hamm.
Am frühen Abend habe ich mit der Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Gießen, der Professorin Susanne Herold, gesprochen. Sie hat heute an der Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister teilgenommen. Guten Abend, Frau Herold.
Guten Abend, Frau Atalay.
Die Botschaft, die heute von dieser Pressekonferenz hängen bleibt, ist, die Lage ist besorgniserregend, aber wir können auch zuversichtlich sein. Was überwiegt bei Ihnen?
Ja, Irgendwie beides. In der Tat haben wir ja die erste Welle sehr, sehr gut überstanden, weil eine sehr, sehr große Adhärenz in der Bevölkerung vorhanden war an die AHA-Regeln. Und das war eigentlich das Allerwichtigste, diese erste Welle gut in den Griff zu kriegen und die Krankenhäuser mehr oder weniger davor zu schützen, in eine Situation zu kommen, wo wir nicht mehr mit den Patientenzahlen umgehen können. Das war eine große Leistung, da haben alle zu beigetragen und das stimmt mich eigentlich positiv, dass wir das jetzt auch wieder hinbekommen können. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich jetzt im Moment steigende Infektionszahlen und ich denke, wir müssen jetzt alle wirklich ja unsere eigene Verantwortung leben und uns an die entsprechenden Regeln halten. Das wird auch zu Einschränkungen im täglichen Leben nochmal führen, aber dann können wir das gut schaffen. Allerdings steigen die Infektionszahlen deutlich. Heute 4.000 Neuinfektionen, das ist schon besorgniserregend und wir bereiten uns in den Krankenhäusern jetzt schon darauf vor, dass auch weitere Patienten kommen und wir möglicherweise wieder auch mehr Betten freischaffen müssen für solche Patienten.
Frau Herold, darauf möchte ich auch noch mal gleich kommen. Das Ziel aller Maßnahmen, das wurde heute auch noch mal betont, ist ja, dass Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Der Punkt wäre eben erreicht, wenn die Krankenhäuser zu voll sind oder überfüllt sind.
Nein, man muss das natürlich vorher machen, bevor die Krankenhäuser überfüllt sind. Man muss ja dann auch quasi eine Umstrukturierung wieder beginnen. Man muss schauen, dass Patienten gar nicht erst oder andere Patienten, die sonst auf den Intensivstationen liegen, denn die sind ja jetzt nicht leer, die sind ja gefüllt. Da muss man sehen, dass man zum Beispiel, wie auch in der ersten Runde oder in der ersten Welle möglicherweise elektive Operationen wieder absagt, damit Intensivbetten freigeschafft werden. Man muss gucken, wie man Stationen umstrukturiert, um Platz zu schaffen, dann muss man möglicherweise auch wieder elektive Ambulanzaufnahmen absagen etc. Also um Personal frei zu schaffen und so weiter. Also es ist ein großer Prozess, bedeutet aber eben, dass wir möglicherweise, wenn es hart auf hart kommt, auch andere Patienten wieder nicht so gut versorgen können wie damals. Es wird natürlich jeder seine wichtige Operation kriegen und seine wichtige Behandlung. Aber dennoch muss natürlich das andere Programm dann wieder etwas zurückgefahren werden.
Experten sagen, dass wir uns auf bis zu 20.000 Neuinfektionen am Tag in Deutschland einstellen müssen. Wenn wir jetzt nach Frankreich blicken, dort sind die Zahlen ja fast auf diesem Niveau. Die Sterblichkeit ist aber im Vergleich zum Frühjahr viel geringer. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also es gibt verschiedene Faktoren. Das ist sicherlich nicht durch einen Faktor zu erklären. Es ist zum einen natürlich so, dass wir die Erkrankung viel besser kennen. Wir können damit besser umgehen. Wir kennen den Verlauf besser. Wir können Befunde viel besser einschätzen. Wir haben erste Ideen zu Biomarkern. Das sind zum Beispiel Laborwerte, die uns bestimmte Dinge sagen. Wo geht es hin? In welche Richtung verläuft die Erkrankung? Also da haben wir viel dazugelernt. Der zweite Punkt ist, wir haben neue Medikamente. Wir haben jetzt ein antivirales Medikament zugelassen für die Behandlung schwerer Covid-Verläufe, das Remdesivir und weitere Medikamente, wie zum Beispiel das Dexamethason, wird empfohlen bei den Patienten, die schwere Verläufe haben mit hohen Entzündungswerten. Dann ist es aber im Moment so, dass auch die Infektion ja vor allem bei den jüngeren Leuten im Moment noch ist. Also das Durchschnittsalter ist ja 36 und war viel höher am Anfang. Insofern erklärt es sich auch, dass die Mortalität niedriger ist. Aber es wird ja so sein, wenn wir jetzt weiter das Infektionsgeschehen so laufen haben, wie es ist, dass die Infektion in ältere Bevölkerungskreise und in Risikopatienten, Risikogruppen eingetragen wird. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und dann gehen wir auch davon aus, dass die Mortalität wieder steigt.
Das klingt jetzt doch, wenn man es im Gesamten guckt, wenn wir uns den Moment angucken, eher zuversichtlich. Die Sterblichkeit ist deutlich gesunken momentan, schwere Verläufe sind seltener. Können Sie verstehen, dass bei vielen die Sorge vor Corona sinkt und dass sie dann nachlässiger werden?
Ja, man kann ja, also oder sagen wir mal so, es gibt eine gewisse Müdigkeit, die Adhärenz an die Regeln einzuhalten. Man kann das ja auch so ein bisschen verstehen. Jeder weiß, dass es anstrengend und es stört. Aber ich will noch mal appellieren, wir müssen unbedingt die AHA-Regeln jetzt auch weiter befolgen in allen Bereichen, vielleicht auch noch mal verschärfen. Über den Winter wird es AHA plus L sein, also plus Lüften. Wir werden uns jetzt viel mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, weil es Winter wird. Wir werden mehr die öffentlichen Verkehrsmittel wieder benutzen. Also die Übertragungswahrscheinlichkeit wird dadurch auch noch mal steigen. Und da ist es absolut wichtig, dass wir jetzt diese Maßnahmen auch wirklich beibehalten. Und wir haben ja gezeigt, gezeigt oder wir haben gesehen, dass es wirkt. Es ist eigentlich relativ einfach. Insofern, wenn wir das schaffen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch die zweite Welle in den Häusern gut überstehen können.
Danke, Susanne Herold in Gießen.
Sehr gerne.
Wachsende Fallzahlen und neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Die Meinung dazu von Markus Grill vom Westdeutschen Rundfunk.
Gesundheitsminister Spahn hat sich und die Bevölkerung heute mal wieder gelobt. Kaum ein Land habe die Pandemie bisher so gut bewältigt wie wir. Deutschland sei ein Fels in der Brandung. Das ist einerseits nicht ganz falsch. Andererseits trägt derjenige, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht, sie an der falschen Stelle. Es gibt auch andere Länder, die erst gut durch die Pandemie kamen und jetzt die Kontrolle darüber verlieren. Israel zum Beispiel. Ende April hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts gesagt, die Gesundheitsämter seien in der Lage, etwa 1000 Neuinfektionen am Tag nachzuverfolgen. Mehr sei kaum zu schaffen. 1000. Gestern waren es 4000. Ich habe große Zweifel, dass die Gesundheitsämter in der Lage sind, 4000 Infektionsketten am Tag zu unterbrechen. Das ist das Problem der größer werdenden Zahl. Plötzlich gibt es wieder so viele Infizierte, dass einem die Kontrolle entgleitet, wie in Frankreich oder in Spanien. Um das zu verhindern, brauchen wir nicht unbedingt drastische Maßnahmen wie Reisebeschränkungen. Sie dienen vor allem dazu, Politiker als Macher zu zeigen. Tatsächlich ist es in einer anderen Stadt oder im Nachbarland aber nicht grundsätzlich gefährlicher. Denn man kann sich auch in der eigenen Stadt wie eine Wildsau benehmen, wie das Partyvolk in Berlin zum Beispiel. Andererseits kann man auch vernünftig und vorsichtig Urlaub machen, sogar auf Mallorca. Am Ende können uns aber nicht Politiker, Virologen oder das RKI helfen, sondern nur wir selbst, indem wir die Regeln, auch wenn sie lästig sind, weiter beherzigen. Also auf Abstand achten, Maske tragen und skeptisch allen Ansammlungen in Innenräumen begegnen. Irgendwann aber wird auch diese Pandemie vorbei sein. Und dann wäre es schön, wenn wir erzählen könnten, wie gut wir durch diese Pandemie gekommen sind.
Die Meinung von Markus Grill. Dieses Bild hat sich in das kollektive deutsche Gedächtnis eingebrannt. Der Terrorist Anis Amri fuhr mit einem Lastwagen mitten in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt, an einem gewöhnlichen Dezemberabend. 12 Menschen tötete er, Dutzende wurden verletzt. Immer wieder wird an dieses Attentat vom Berliner Breitscheidplatz erinnert. Auch weil noch immer nicht aufgeklärt ist, wie es dazu kommen konnte, welche möglichen Fehler die Behörden in dem Fall gemacht haben. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages will die offenen Fragen klären und befragte heute den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Der gab vielen die Schuld, nur sich nicht. Michael Stempfle.
Sommer 2016. Immer wieder kommt es zu konspirativen Treffen von Islamisten. Wer plant möglicherweise einen Anschlag? Der Verfassungsschutz unter Druck. Seine Mitarbeiter observieren Verdächtige. Hier tauschen sie ihre Erkenntnisse aus, im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Alle Sicherheitsbehörden sind vertreten. Gemeinsam besprechen sie besonders gefährliche Fälle. Mehrfach auch den Fall Amri. Doch ausgerechnet für diesen Gefährder sah sich der Verfassungsschutz nicht zuständig.
Der Fall Amri hat keine Rolle gespielt, weil meine Mitarbeiter ihn als einen Polizeifall ansahen, der in den Händen der Polizei war und wir mit unseren Fällen, ja, wir waren mehr als ausgelastet in dieser Zeit.
Doch auch die Berliner Polizei ist am Rande ihrer Kapazitäten. Sie stellt die Beobachtung von Amri ab dem Sommer 2016 ein. Keine andere Behörde übernimmt die Observation, auch nicht der Verfassungsschutz. Warum nicht, will der Untersuchungsausschuss des Bundestags von Maaßen wissen. Maaßen lenkt ab. Stattdessen Anschuldigungen gegen andere Behörden.
Ich glaube, niemand versteht in Deutschland, dass eine Person wie Anis Amri, der viele Jahre in Italien in Haft saß, nach Deutschland kam, hier Straftaten begehen konnte, hier herumreisen konnte, er nicht in Abschiebungshaft genommen worden ist, keine räumliche Beschränkung und dass alle nachher so tun, als ob das völlig normal wäre.
Der Untersuchungsausschuss sauer auf Maaßen.
Wo er aber ganz klar Position bezogen hat, Fehler gemacht haben, das Bundeskriminalamt, das LKA Berlin, das Auswärtige Amt, das Bundesamt für Migration und Flucht, die Politik, Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat natürlich überhaupt keinen einzigen Fehler gemacht.
Das ist ein von sich weisen von Verantwortung, was wir so nicht akzeptieren können.
Unklar bleibt, warum hat der Verfassungsschutz den Fall Amri nicht von der Polizei übernommen? Maaßen stellt sich dieser Frage im Netz.
Das heißt, wenn es ein Fall ist, der von der Polizei in eigener Verantwortung durchgeführt wird oder von der Staatsanwaltschaft leitend durchgeführt wird, entscheiden die, was zu tun ist. Sie haben die Entscheidungsbefugnis und der Verfassungsschutz kann da nicht in die Grätsche gehen und sagen, also jetzt machen wir mal Observation.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie ein förmliches Anschreiben bekommen haben mit der Bitte, bitte Herr Maaßen, kümmern Sie sich um Anis Amri.
Ich kann nur sagen, für meine Behörde, es ist gar kein Ansinnen an uns gerichtet worden, dass wir hier reingehen sollten.
Ein halbes Jahr später, der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Anis Amri konnte auch deswegen 12 Menschen töten und Dutzende verletzen, weil er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden war.
Der Posten des US-Vizepräsidenten ist das bedeutungsloseste, das der Mensch je erfunden hat. Das sagte einst John Adams, der es ja eigentlich wissen sollte, hatte er das Amt doch selbst Ende des 18. Jahrhunderts als erster inne. Heute ist das Urteil von Mr. Adams sicherlich nicht mehr zu halten. Und wer diesmal nach den Wahlen als zweite Frau oder zweiter Mann ins Weiße Haus einziehen wird, das ist sogar besonders bedeutsam. Nicht zuletzt wegen des Alters der beiden Präsidentschaftskandidaten. Umso mehr wurde nun also auf das TV-Duell zwischen Mike Pence und Kamala Harris geschaut. Und auf eine dritte im Bunde, die aber schnell die Fliege machte. Jan-Philipp Burgert.
Für den überraschendsten Moment des Abends sorgt ein Insekt. Eine Fliege macht es sich minutenlang auf dem Haupthaar des Vizepräsidenten gemütlich. Im Internet überschlagen sich die Reaktionen. Das Team von Harris und Biden bietet Fliegenklatschen für $10 pro Stück an, die kurz darauf ausverkauft sind. Zu ihrem härtesten Schlag holt Kamala Harris gleich zu Beginn aus. Sie wirft Pence vor, als Chef der Corona-Taskforce des Weißen Hauses versagt zu haben. Das amerikanische Volk war Zeuge des größten Scheiterns einer US-Regierung in der Geschichte unseres Landes. 210.000 Tote, mehr als 7 Millionen Infizierte. Eins von 5 Unternehmen musste schließen. Hören Sie auf, mit dem Leben von Menschen ein politisches Spiel zu treiben. Die Realität ist, wir werden vor Ende dieses Jahres eine Impfung haben, mit der wir zahllose amerikanische Leben retten können. Dass Sie ständig das Vertrauen in die Impfung untergraben, ist inakzeptabel. Trotzdem sei es ihm eine besondere Ehre, mit Harris auf einer Bühne zu stehen, so Pence. Der Vizepräsident will sichtlich gelassener und weniger aggressiv auftreten als sein Chef Donald Trump im TV-Duell gegen Joe Biden. Freundlich im Ton, hart in der Sache geht es auf beiden Seiten zu. Diskutiert wird über Klimawandel, Rassismus, Wirtschaft und Außenpolitik. Was wir bei Donald Trump gesehen haben, ist, dass er unsere Freunde verraten und stattdessen weltweit Diktatoren umarmt hat. Zum Beispiel Russland. Joe Biden war in den letzten Jahrzehnten ein Cheerleader für das kommunistische China. Unter Joe Biden haben wir 200.000 Jobs im produzierenden Gewerbe verloren. Die Vizekandidaten haben ihre Debatte gerade erst beendet. Da streiten ihre Chefs über ihr nächstes TV-Duell. Das sollte wegen Trumps Corona-Erkrankung nur virtuell ausgetragen werden. Der Präsident ruft beim Sender Fox an und erklärt, da sage er lieber ab. Biden reagiert genervt. Wir wissen nicht, was der Präsident tun wird. Er ändert seine Meinung jede Sekunde. Tatsächlich ändert Bidens Kontrahent wenig später seine Meinung und schlägt nun eine Verschiebung der letzten beiden Duelle um jeweils eine Woche vor. Ob der heimliche Star des Abends den Ausgang der Präsidentschaftswahl am 3. November noch erleben wird, ist fraglich. Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Fliege beträgt 28 Tage.
Es war im Januar 1956, dass die ersten Soldaten der gerade gegründeten Bundeswehr in die Kaserne in Andernach einrückten, in Dienst gestellt von Bundeskanzler Adenauer. Allerdings war schon 6 Jahre zuvor der Grundstein gelegt worden für eine neue westdeutsche Armee. Da trafen sich 15 ehemalige Wehrmachtsoffiziere in einem Kloster in der Eifel, um zu diskutieren, wie die einmal aufgestellt sein könnte. Herauskam vor genau 70 Jahren die Himmelroder Denkschrift, die bis heute das Selbstverständnis der Bundeswehr prägt, insbesondere mit dem Bild des Soldaten als Staatsbürger in Uniform. Doch wie viel ist von diesem Bild heute noch übrig? Peter Sonnenberg.
Irgendwann sitzen sie alle in einem Boot, müssen Dinge zusammen schaffen, die einer alleine nicht schafft. Deshalb spielt Kameradschaft eine große Rolle bei der Bundeswehr. Auf einem Manöver diese Woche in der Eifel bekommen Kompaniechefs Anregungen für die Ausbildung ihrer eigenen Untergebenen.
Für mich ist es ganz besonders interessant, weil ich hier Inspiration mitnehmen kann, wie ich meine Soldaten auf ähnliche Weise ausbilden kann und während der Ausbildung auch Erlebnisse und Ausbildungshighlights schaffen kann.
Heute ist die Bundeswehr eine Berufsarmee. Es dient nur, wer das will. Ursprünglich war die Truppe mal ein echter Querschnitt der Bevölkerung, weil für alle die Wehrpflicht galt. Im Kloster Himmeroth, wo vor 70 Jahren die Idee vom Staatsbürger in Uniform entstand, sollen die Kompaniechefs diese Woche etwas über Menschenführung lernen.
Auf uns schaut man besonders und für uns gelten deswegen besondere Spielregeln, besondere Anforderungen. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen Spielregeln und diesen Anforderungen zu folgen, dann gehören wir nicht hierher.
Die Spielregel, die der General meint, ist die Verfassung. Wer sie nicht respektiere, gehöre nicht in die Bundeswehr. Und dennoch gibt es da zwischen 250 und 350 neue Verdachtsfälle rechtsextremer Aktivitäten pro Jahr. Anders als das Innenministerium für die Polizei hat das Verteidigungsministerium für die Bundeswehr eine Studie darüber in Auftrag gegeben, wie man das Problem in den Griff bekommt und wie groß es wirklich ist.
Wir haben ein geringeres Problem mit Radikalismus als in einigen Bereichen unseres Landes und bin da sehr zuversichtlich, dass sich der Prozentsatz der Männer und Frauen, der Soldaten, die sich vielleicht angezogen fühlen von Demagogen, von Hetzern, von Spaltern, von dummen Menschen, sehr, sehr, sehr gering ist.
Aber jeder Fall sei einer zu viel, bekommen die Kompaniechefs diese Woche mit auf den Weg. Sie sind es, die Verdachtsfälle aufspüren und melden müssen.
Wir wissen genau, wie wir damit umzugehen müssen, um rauszufinden, ist es wirklich ein Extremist oder nicht. Wir haben unsere Mittel, wir haben unsere Wege, wir haben unsere Institutionen dafür. Und das ist das Wichtige, dass wir das auch selber prüfen können für uns, bevor irgendwas nach draußen gerät. Weil wenn es einmal im Dreck liegt zum Schluss, ist es schwierig, den Soldaten wieder zu rehabilitieren.
Der Teamgeist, den eine Armee so dringend braucht, könnte für den Umgang mit Fehlverhalten allerdings zum Problem werden.
Wenn es in den Bereich von Straftaten geht, von solchen Dingen wie extremistische Neigungen und Tendenzen, da hört die Kameradschaft, der Spaß und der Chorgeist auf, weil sie uns allen schaden. Und dann schauen alle auf uns negativ, nur weil wir dort eine falsch verstandene Kameradschaft angewandt haben. Und das sollte uns nicht passieren. Es darf uns nicht passieren.
Ab Montag stehen die Kompaniechefs dann wieder vor ihren Soldaten und müssen es umsetzen.
Die Corona-Pandemie, sie macht so vieles kaputt. Doch in diesem Fall sorgt sie für eines der erstaunlichsten Comebacks im Sport. Der Formel-1-Zirkus macht an diesem Wochenende Station am legendären Nürburgring. Zum ersten Mal seit 7 Jahren. 2013 waren die schnellen Kisten zum letzten Mal über den Kurs gerast. Sebastian Vettel holte seinen ersten und einzigen Heimsieg. Doch dann war Schluss, weil sich die Veranstalter die Antrittsgebühr nicht mehr leisten konnten. Nun aber besann sich die Formel 1 auf den Nürburgring in der Annahme, dass man hier unter Corona-Bedingungen gut die Kurve kriegen werde. Unser Mittendrin-Team hat 3 Tage vor dem Rennen mal am Nürburgring nachgeschaut, wie es so läuft mit der Rückkehr in die Königsklasse des Rennsports. Ute Spangenberger.
Warten, hieß es gestern Abend für die Frauen und Männer der Feuerwehr. Anstehen für einen Corona-Test am Nürburgring. In Containern testet ein Labor die hiesige Feuerwehr. Und das hat etwas mit der Formel 1 zu tun, erfahre ich.
Warum wird denn die Feuerwehr heute hier getestet?
Wir sind eingesetzt in der Boxengasse, mit Fahrzeugen an der Strecke verteilt. In der Race-Control sitzt jemand von uns. Im Fahrerlager befinden sich Feuerwehrleute. Und ja, wenn dann natürlich etwas passiert, müssen wir entsprechend ausrücken.
Und darum natürlich getestet sein.
Ja, Herr Dr. Walscheid, wie lange dauert es denn, bis die Feuerwehr das Ergebnis hat?
Ja, wir erstellen das Ergebnis mittels einer Realtime-PCR, dauert ungefähr 1 Stunde.
Bis Sonntag steht das Labor bereit, auch für Formel-1-Fans, die aus einem Risikogebiet kommen, aber keinen aktuellen negativen Corona-Test dabei haben. Nebenan das Nürburgring-Gelände. Es ist kühl zurzeit hier oben in der Eifel. Ich treffe Alexander Gerhard von der Betreibergesellschaft des Rings. Wir kennen uns, haben uns im Juni schon einmal getroffen. Da sah es hier so aus. Super Wetter und Leere. Alle Großveranstaltungen, wie damals gerade Rock am Ring, abgesagt. Nur ein paar Fahrer waren für Trainings unterwegs. Alexander Gehard lief durch verwaiste Büros. Er und die 200 Kollegen waren in Kurzarbeit. Zurück ins Heute. Es ist 12 Uhr. Alexander Gehard hat Stress, ist in der x-ten Sitzung. Immer mehr Risikogebiete werden ausgewiesen. Darauf muss auch der Ring reagieren. Setzt sich in Kontakt mit den betroffenen Ticketbesitzern. Insgesamt wurden bislang ca. 15.000 Formel-1-Tickets verkauft. Etwa 3.000 an Menschen aus einem aktuellen Risikogebiet, erfahre ich.
Also wenn ich aus einem Risikogebiet komme, im Ausland oder aus einem Gebiet in Deutschland, wo der 7-Tage-Inzidenz ab 30 und drüber liegt, dann werde ich angeschrieben vom Nürburgring und dann habe ich aber immer noch die Chance, einen negativen Corona-Test machen zu lassen und diesen auch vorzulegen.
Ohne Test kein Zutritt. Ich frage mich, wie das denn ab morgen am Einlass kontrolliert wird. Draußen erklärt mir das Gerd Schneider. Er ist der Organisationsleiter am Nürburgring.
Herr Schneider, was ist denn, wenn jetzt morgen Fans aus Risikogebieten kommen und hier einchecken wollen?
Ja, die Geräte sind so eingestellt oder vom System her. Der erkennt an sich anhand der Postleitzahl oder Länderkennung, dass er aus dem Risikogebiet kommt. Dann bekommt er hier ein Signal, rotes Lämpchen. Das heißt, er kann nicht eintreten.
Dann muss er seinen mitgebrachten Test vorlegen oder sich nebenan testen lassen. Diese Formel-1-Fans aus den Niederlanden haben einen Test mitgebracht. Sie sind vom Fanclub ihres Idols Max Verstappen und drehen Videos für alle niederländischen Fans, die wegen Corona nicht anreisen werden.
Wir machen Videos für Leute, die um irgendwo einen Grund nicht hier sein können, um zu zeigen, wie es geht.
Viele Leute aus Limburg, weil das war erst seit gestern 19 Uhr bekannt, dass Limburg im Süden von Holland auch einen Test haben soll. Und das klappt nicht mehr.
Auch wenn viele daheim bleiben müssen. Insgesamt rechnen sie hier mit 1.000 Campern an diesem Wochenende.
Die Corona-Zahlen steigen. Ist jetzt nicht eigentlich die Zeit zu sagen, Leute, wir machen keine Veranstaltung, bleibt alle zu Hause?
Wir haben hier eine Rennstrecke, die ist 5 Kilometer lang. Diese Zahl 15.000, 20.000, die im Umlauf ist, die auch mal angepeilt war, wenn ich die auf 5 Kilometer verteile, mit eigenen Zugängen, dann sollte da normalerweise nicht so viel passieren. Was wir nicht machen dürfen, ist eine Party, Musik und übermäßigen Alkoholkonsum.
Morgen früh zum ersten Training hier am Nürburgring wird es voll werden. Aber nicht so voll wie früher. Formel 1 in Corona-Zeiten.
Eigentlich sollten im Bundestag 598 Abgeordnete sitzen. Aktuell aber sind es 709. Damit das Parlament nach der nächsten Wahl nicht weiter anwächst, soll eine Reform helfen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Nach jahrelangem Streit hat der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD eine Reform des Wahlrechts beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass Überhangmandate einer Partei teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden. Die Opposition, die eigene Vorschläge eingebracht hatte, kritisierte das Gesetz als völlig untauglich. Auch der wissenschaftliche Dienst bescheinigt der Reform in einem Gutachten nur geringe Wirkung hinsichtlich der Verkleinerung des Parlaments. Im Bundestag hat die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals begonnen. Der Untersuchungsausschuss zu dem Fall kam zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Abgeordneten wollen in den kommenden Monaten klären, ob es Versäumnisse der Finanzaufsicht im Umgang mit dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister gab. Wirecard hatte Luftbuchungen im Umfang von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Als Zeugen sollen neben Kanzlerin Merkel auch Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier befragt werden. Die Corona-Krise hat die deutsche Exportwirtschaft hart getroffen. Zwar sind die Ausfuhren im August den 4. Monat in Folge gestiegen, doch die Branche fürchtet zusätzliche Belastungen. Einzelheiten jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Die gute Nachricht lautet, dass sich die deutsche Wirtschaft langsam aus der Corona-Krise herausarbeitet. Denn nach dem dramatischen Einbruch im Frühjahr sind die Ausfuhren im Sommer wieder gestiegen. Im August stieg der Export von Waren um 2,4% im Vergleich zum Juli an. Im Vergleich zu den Augustzahlen des Jahres 2019 aber lag das Volumen der Exporte deutlich im Minus, um 10,2%. Und damit schließt sich die schlechte Nachricht an, denn es ist für den Herbst keine wesentliche Besserung in Sicht. Steigende Infektionszahlen in vielen Ländern der Welt und die nach wie vor bestehenden Handelskonflikte bremsen eine schnelle Erholung aus.
In der südkoreanischen Industrie- und Hafenstadt Ulsan ist ein 33-stöckiges Hochhaus in Brand geraten. Mindestens 49 Menschen wurden verletzt. Das Feuer breitete sich vom unteren Teil des Gebäudes bis in die oberen Stockwerke aus. Dort befinden sich zum Teil auch Wohnungen. Einem Bericht der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge sei das Feuer inzwischen unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar.
Dass es eine Frau werden würde, darauf hatten viele Expertinnen und Experten getippt, die wie jedes Jahr gespannt darauf geblickt haben, auf wen die Wahl der schwedischen Akademie denn wohl diesmal fallen würde. Louise Glück aber hatte wohl kaum eine auf dem Zettel. Und so war die Verkündung der Literatur-Nobelpreisträgerin in diesem Jahr eine große Überraschung. Dabei gilt Glick in den USA längst als eine der bedeutendsten Lyrikerinnen, wurde mit Preisen wie etwa 2014 dem National Book Award geehrt. Außerhalb ihrer Heimat aber wurde ihre unverwechselbare poetische Stimme, wie es in der Würdigung der Akademie heißt, bislang kaum vernommen. Das könnte sich jetzt ändern. Christian Stichler.
Jubel heute Mittag um 13 Uhr in einer Stockholmer Buchhandlung. Jubel über die neue Nobelpreisträgerin und darüber, dass sie zumindest hier den richtigen Riecher hatten. Wir hatten sie auf dem Zettel und wir haben im Vorfeld mit dem Verlag gesprochen. Deshalb haben wir jetzt ein paar Bücher mehr da. Immerhin 4 Titel von Louise Glück sind in Schweden lieferbar. Anders als in Deutschland. Hier sind vor mehr als 10 Jahren 2 Gedichtbände erschienen. Beide sind inzwischen nicht mehr erhältlich. Ulrike Dresner hat Louise Glück übersetzt. Sie hofft nun auf weitere Veröffentlichungen.
Ich war sehr überrascht. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil das eine ganz originäre lyrische Stimme ist und weil damit natürlich auch nochmal Aufmerksamkeit auf die Lyrik als Gattung gerichtet wird. Und es ist so eine großartige, intensive Weise, literarisch zu sprechen. Ich hoffe, dass das einen Schub auslöst.
In ihrer Heimat, den USA, ist die 77-Jährige längst eine feste Größe der Literaturwelt. 2016 erhielt Louise Glück aus den Händen des damaligen US-Präsidenten Obama die National Humanities Medal, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Geisteswissenschaften. Auch einen Pulitzer-Preis und einen National Book Award hat die Schriftstellerin bereits bekommen. Dass nun auch der Nobelpreis für Literatur folgt, hat trotzdem viele Kenner der Literaturszene überrascht. Glicks poetische Stimme ist unverwechselbar. In ihren Gedichten spricht ein Ich, das verstanden werden möchte, das in seinem Denken sowohl leidenschaftlich wie auch kompromisslos ist. Aber es gibt auch ein großes Maß an Humor und einen bestechenden Esprit in ihren Gedichten. Vor gut einer Stunde an der Ostküste der USA. Die neue Nobelpreisträgerin ist auf dem Weg zu einem Termin. Was sie empfinde?
Agitation.
Aufregung, Freude, Dankbarkeit. Aber sie habe es eilig, denn ihr Fahrer könne nicht länger warten. Er verdiene schließlich als Chauffeur seinen Lebensunterhalt.
Und damit bleiben uns nur noch die Aussichten fürs Wetter. Und die sind trüb, Carsten Schwanke.
Jein, es gibt durchaus Gegenden, in denen es sehr trüb wird, aber es gibt auf jeden Fall auch Sonnenschein. Zum Beispiel dort, wo es heute den ganzen Tag über geregnet hat, sprich im Norden Deutschlands. Ich habe mal die Sonnenscheinstunden für den morgigen Freitag rausgesucht und da sehen wir zunächst trüb, ja, hier in der Mitte so vom Saarland und Rheinland-Pfalz hinüber bis nach Sachsen nur 0 bis 1 Stunden Sonnenschein, aber im Norden Deutschlands 3 bis 5, an der Ostseeküste sogar etwas mehr und den meisten Sonnenschein bis zu 8 Stunden erwarten wir am Alpenrand. Es gibt also durchaus diese Lichtblicke, übrigens auch am Wochenende. Auch da sind am Samstag hier 3 bis 6 Stunden, am Sonntag 3 bis 5 Stunden zwischendurch durchaus möglich. Es sieht also nicht ganz so trüb aus. Aber trotz dieser Wolkenlücken und der Sonnenstrahlen geht es in den nächsten Tagen mit den Temperaturen ordentlich nach unten. Hier die Höchsttemperaturen von Stuttgart, morgen noch mal rund 20 Grad. Aber dann kommt die kältere Luft aus Norden und ab Sonntag, Montag verharren wir so im Bereich so zwischen 10 und 12, maximal 13 Grad. Und damit schauen wir uns das Wetter an, das diese Kälteluft bringt. Besser gesagt, Warum ist es morgen in der Mitte so trüb? Das ist dieser Regenstreifen, der sich schon in der Nacht und morgen Vormittag praktisch ortsfest hier befindet. Und erst am Nachmittag rutscht der langsam Richtung Süden. Gleichzeitig kommen am Nachmittag noch ein paar Regenschauer von der Nordsee ins Land. Zwischendurch, wie gesagt, Wolkenlücken und etwas Sonnenschein. Die Temperaturen dazu nachts unter diesen Regenwolken die höchsten Werte 10 bis 14 Grad. Am kältesten wird es am Alpenrand bei Aufklarung nur 5 Grad oder auch im Norden Deutschlands 7 bis 9 Grad. Tagsüber dann im Süden immer noch die höchsten Werte. Hier stecken noch sozusagen Reste der warmen Luft, 17 bis 20 Grad. Unter den Regenwolken sind es hingegen nur 12 bis 13 Grad. Zu den weiteren Aussichten, wechselhaftes Wetter. Vor allem am Samstag im Westen und Nordwesten mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. In dieser kälteren Luft nur 8 bis 13 Grad. Ähnliche Temperaturen am Sonntag. Auch dann sind einzelne Schauer und kurze Gewitter immer noch möglich. Aprilwetter im Oktober bei zurückgehenden Temperaturen.
Dankeschön, Carsten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier geht's jetzt weiter mit Satire und Comedy, mit Nur im Ersten. Anschließend Inas Nacht und um 0.55 Uhr meldet sich das Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Tschüss!